Tanztee, der DJ-Podcast. Geschichten von alten, total unhippen Provinz-DJs.
Hallo, liebe Hörer, zu einer neuen Ausgabe des Tanztee-Podcasts. Und ich sitze hier nicht alleine, sondern mir gegenüber sitzt wie immer der großartige, erstaunliche, wunderschöne Tobias Grimm. Hallo.
Hallo, ich mache dir jetzt aber keine Komplimente. Dauert es zu lang. Du weißt ja. Spiegel alles zurück. So. Ja, es hat ein bisschen gedauert, dass wir jetzt hier wieder beisammen sitzen. Also du irgendwie im schönen München, ich hier in Würzburg.
Wir haben ja
muss mich entschuldigen, ich war letzte Woche ein bisschen im Stress, deswegen habe ich es letzte Woche nicht gepackt. Aber ist ja wurscht, dann machen wir es halt diese Woche.
Genau,
Karfreitag. Dürfen wir Karfreitag eigentlich irgendwie lustig sein oder müssen wir das jetzt so ganz bierernst machen heute?
Also in München gibt es kein Tanzverbot, glaube ich. Nö. Also nein, müssen wir nicht.
Oh, das glaube ich nicht.
Ja? Google doch mal.
Also ich bin mir eigentlich sicher, dass meine Stammdisco in München meinen Neuraum geschrieben hat, sie haben zu wegen Karfreitag.
Okay. Ist auch aber wurscht, dann gehen wir nach Kitzingen.
Ja, genau. Da übrigens ein Thema, das hast du, glaube ich, gar nicht so mitbekommen. Tatsächlich, heute Abend hat die Posthalle offen in Würzburg und da ist eine Party, die Heidenspaß-Party.
Und dann gibt's Ärger?
Nee, ist offiziell genehmigt.
Sondergenehmigung?
Also die Stadt Würzburg hat es so erklärt, es gibt ja dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht.
Ja.
Und deshalb, wenn die Veranstaltung den Charakter einer oder sich mit der Thematik des Karfreitags und zum Beispiel des Glaubens und des Nichtglaubens auseinandersetzt, dann spricht aufgrund der Meinungsfreiheit nichts dagegen. Und heißt also
Heidenspaß aufgrund von Du Heide?
Also ja, also geht mehr oder weniger darum, dass die Veranstalter gesagt haben, wir feiern irgendwie hier jetzt nicht Feste von Leuten, an die wir nicht glauben. Und deswegen wollen wir heute Abend unseren Spaß haben. Wir wollen aber auch keinen, der jetzt in seinem Glauben sich dann belästigt fühlt, auch wirklich belästigen. Deswegen haben sich extra die Posthalle rausgesucht, weil die ein bisschen außerhalb ist, nicht direkt in der Stadt. Und es gibt am Anfang und am Ende jeweils eine kurze Videoaufführung zu dem Thema Karfreitag und Tanzverbote hin und her. Und den kompletten Abend über steht im Eingangsbereich ein Stehtisch oder eine Couch bereit zum darüber diskutieren. Und damit ist dieser Charakter der Auseinandersetzung gegeben und man kann Party machen.
Cool, oder? Ja, das ist da auch ziemlich geschickt umgangen, sag ich mal. Ja, glaubst du, wir müssen Leuten, die nicht aus Bayern kommen, erklären, was Tanzverbot am Karfreitag bedeutet? Nein, ne? Das wissen Menschen.
Ja. Vor allem, weil ich glaube, ich müsste mich jetzt täuschen, aber ich glaube sogar, Karfreitag ist der einzige Tag, an dem sogar in Berlin für ein paar Stunden zumindest Tanzverbot ist.
Ich glaube, das interessiert dann niemanden.
Gut. Das ist ja wieder was anderes.
Die rauchen ja auch überall.
Egal. Das stimmt.
So. Ja. Tobi, was trinken wir denn heute eigentlich?
Also ich habe mich jetzt dann nochmal aufs Alkoholfreie, also weil du bist ja noch mitten in der Fastenzeit. Ich habe ja mein Fasten Versprechen gebrochen. Ich habe in der Zwischenzeit Alkohol getrunken, allein durch eine Hochzeit, auf der ich eingeladen war. In München war ich im Neuraum und ganz sicherlich, da wäre ich einfach auch nicht nüchtern rausgekommen. Grüße an dieser Stelle an DJ Muck Mike und DJ Nello, der war auch schon mal hier in der Sendung. Aber wir trinken heute, warte mal, lass mich gucken, Löwenbräu alkoholfrei. Wäre ich nie im Leben drauf gekommen.
Ist tatsächlich mein Lieblings-alkoholfreies Bier.
Gibt's sowas?
Wahrscheinlich, ja, sowas gibt's. Aber das tatsächlich beim Löwenbräu, das schmeckt tatsächlich nicht nach Bier. Also vielleicht ist es deswegen mein Lieblings-alkoholfreies ja, vielleicht ist es deswegen mein Lieblings-alkoholfreies Bier. Das schmeckt eher wie ein Malzbier. Also ziemlich süßlich und so. Ich mag das echt gerne. Ich finde das. Also
Dominik, ganz ehrlich, so Marketing kannst du gar nicht, oder?
Ja.
Voll toll, dieses alkoholfreie Bier von Löwenbräu. Schmeckt gar nicht nach Bier.
Ne, so. Also erstmal, wir werden natürlich nicht bezahlt und weder vom Löwenbräu noch von jeder anderen Brauerei, die uns sagt, wir sollen sagen, dass Löwenbräu nicht nach Bier schmeckt. Also ich finde, wenn du ein alkoholfreies Bier trinken willst, das nahe an normales Bier rankommt, da ist Beck's Blue tatsächlich am nächsten dran. Aber so als Getränk mag ich das Löwenbräu alkoholfrei tatsächlich gerne.
Okay.
Schmeckt halt nur nicht wie Bier.
Ich bin halt mehr der alkoholfreie Weißbiertrinker.
Das ist klar. Also da gibt es ja wirklich richtig gute. Mönchshof ist da mein Favorit. Also erstmal Prost, ne?
Ja, Prost. Ich habe schon mal getrunken.
Ist sowieso das Letzte, was ich noch im Kühlschrank habe, weil morgen, ich freue mich richtig drauf. Donnerstag gab es ja schön Spinat und Ei, ne? Grünen Donnerstag. Heute Mittag haben wir Fisch gegessen und morgen trinke ich dann mein erstes Bierchen.
Schleusen auf.
Ne, eins. Weil man muss sich erstmal langsam wieder dran gewöhnen.
Ja, ja.
Ja. Natürlich. Tobi, wir reden heute über One-Hit-Wonder.
Wollten wir nicht erst nochmal ganz kurz über Ostern kurz quatschen, wo wir Ostern unterwegs sind? Oder machen wir das später?
Tobi, möchtest du gerne drüber reden, wo wir an Ostern unterwegs sind?
Ach du, gerne. Ich glaube, ich lege auf. Also einmal zumindest. Ich glaube, du nicht, gell?
Nee, ich lege nicht auf. Ich krieg Besuch von meinem Bruder. Freitag und Samstag mit seinen Kindern hier in München und Sonntag fahre ich auf den Osterjam nach Würzburg.
Ah ja.
Da freue ich mich richtig drauf. Ein richtiger, schöner Oldschool-Jam, 25-jähriges Jubiläum, so richtig mit Graffiti-Writern und DJs, B-Boys und jede Menge richtig geile Oldschool-Hip-Hop-Acts. Torch, Tony L, MC René, Roger von Blumentopf. Genau. Und ja, ich denke, da werden sehr viele sehr alte Menschen, so wie ich, rumlaufen. Aber ich habe da echt Bock drauf. Also so Jams gibt es ja kaum noch heutzutage. Früher war das ja gang und gäbe, so im Deutsch-Hip-Hop. Aber ja, da habe ich echt Bock drauf.
War eine Riesennummer früher, Ende 90er, Anfang 2000er. Osterjam in Würzburg.
Osterjam, ja.
Wer?
War damals im Airport, komplett voll, drei Areas. Jetzt ist es ein bisschen kleiner im Zauberberg, aber 25. Jubiläum, wie gesagt, deswegen machen die Macher das nochmal und ich denke, das wird schön.
Ich würde vorschlagen, dass wir da einfach mal gucken, ob wir in den nächsten Wochen vielleicht den Wolfgang Weyer da nochmal auf dem Podcast rankriegen.
Der Wolfgang ist der Macher von dem Osterjam und Würzburg macht Spaß,
genau. Chef. City Manager und ach, hast nicht gesehen.
Ja.
Tausend
Sasser. Hast nicht gesehen. Ja.
Ich bin.
Und du, wo
genau,
legst du auf?
Wenn wir schon beim Thema Oldschool sind, ich habe ein Revival und zwar in Untereisenheim. Das kennen wir noch. Da war ja früher immer auch Tanz in den Mai mit den Plattenauflegern. Dann waren wir mal dort. Dann am Ende war ich mal alleine dort und keine Ahnung. Und da ist jetzt ein Revival wieder mal. Gemeinsam mit der Buddyvögel. Bin ich da am Start. Schön.
Oha.
Ich mache schön 90er Oha. Und die Buddyvögel. Also es heißt 90s meets Alpenrock. Ich bin gespannt.
Alpenrock, willst du eine Banane?
Zum Beispiel.
Ja. Ja, ist ja im Original von einer österreichischen Band, also ist es ja dann doch irgendwie wieder Alpenrock.
Ja, wir hatten das neu schon mal, glaube ich, mit Willst du eine Banane hier thematisiert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Keine heute,
Ahnung, dieses Lied.
Lass uns mal über das heutige Thema
verfolgt
reden.
Mich. Wir reden über One Hit Wonder. Das war ein Thema, das sich jemand gewünscht hat auf Instagram, wo wir gefragt haben, was wollt ihr gerne hören? Kam das Thema One Hit Wonder. Und ich würde gerne von dir erstmal wissen, eine Definition. Ich meine, klar, One Hit Wonder ist eine Definition, aber das ist manchmal gar nicht so einfach. Was ist denn ein One Hit Wonder?
Es ist wirklich schwierig, weil gibt doch einige Bands, die würdest du jetzt theoretisch in die Schublade stecken. Was aber falsch wäre, weil sie vielleicht jetzt, also was, ja, wie du schon sagst, was ist ein One-Hit-Wonder? Ab wann bist du ein Hit? Ab wann bist du ein One-Hit-Wonder? Ist eine Band, die vielleicht 7, 8, 9 Alben gemacht hat und da auch in ihrer Fanbase erfolgreich war und dann halt mal einfach ein Chart-Hit gelandet hat, wie in dem als aktuelles Beispiel Panic at the Disco. Zählt das dann auch als One-Hit-Wonder?
Ja, ich glaube, das ist eine Gefühlssache. Also ich würde jetzt mal zwei Beispiele nennen, ja, bei denen es so ist. Also wenn du jetzt einen Menschen fragst, wie viele Hits denn die Sugar Hill Gang hatte, ja, dann ist es einfach einer, ja. Das ist Rapper's Delight. Dass die noch 2, 3 andere Hits auch damals in den Charts hatten, das wissen vielleicht noch ein paar Leute, die wirklich Hip-Hop interessiert sind oder ein paar DJs. Ja, 8 Wonder, großartiger Song übrigens.
Apache.
Apache, genau. Aber die sind gefühlt einfach ein One-Hit-Wonder. Das Problem ist ganz oft auch, dass von vielen Bands halt nur ein Lied übrig geblieben ist. Weißt du, die können damals 10 Hits gehabt haben, aber heute läuft auf jeder 70er-Party nur die eine Nummer und dann ist es in der Wahrnehmung in One-Hit-Wonder. Deswegen ist das alles ein bisschen schwierig, aber ich glaube, wir müssen das einfach nach gefühlt machen.
Ja, aber es gibt natürlich schon auch wirklich klassische One-Hit-Wonder, ne?
Ja, gibt's, aber mein zweites Beispiel, wo ich gerade noch drin auf wollte, Liquido. Mhm. Das ist für viele Leute so ein eindeutiges One-Hit-Wonder. Aber wenn du dir mal anguckst, die hatten zumindest noch einen weiteren Song in den Top 10 und noch 2 recht erfolgreiche Singles, von denen weiß heute nur keiner was. Also Double Decker liebe ich halt die Nummer, ja. Aber trotzdem ist Liquido so ein typisches Beispiel für einen One-Hit-Wonder, oder nicht?
Ja. Ja. Aber da, die Rechnung kannst du ja nur so aufmachen. Also du wirst jetzt, ja, du wirst jetzt selten irgendeinen Act finden, der es nicht zumindest mit einer zweiten Nummer probiert hat und bei dem zumindest die zweite Nummer nicht irgendwie noch platziert war in den Charts. Also, ja. Ich habe ja eh überlegt, was machen wir jetzt?
Video ist ein One-Hit-Wonder.
Ich habe mir sowieso überlegt, was machen wir jetzt in dieser Ausgabe? Ballern wir uns jetzt nur gegenseitig One-Hit-Wonder um die Ohren? Das ist wahrscheinlich jetzt das, worauf es hinausläuft, weil viel zu diskutieren gibt es ja so gesehen nicht.
Naja, es gibt noch ein paar Sachen. Zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass es bei einigen Bands so ist, dass im Laufe der Zeit die zweite Single, die viel weniger erfolgreich war damals, inzwischen im Radio läuft und die erste quasi nicht mehr. Das gibt's immer wieder mal. Also sagen wir mal, das Lied war halt Nummer 1 und die Nachfolgesingle war irgendwie 5 oder 6 in den Charts. Aber die Nummer 1 wird dann nicht mehr gespielt. Irgendwann wird die zweite Nummer viel präsenter. Ob das daran liegt, weil die erste so tot gehört ist oder weil sich doch über die Jahre zeigt, dass die zweite vielleicht eine bessere Nummer ist. Keine Ahnung. Aber das gibt's.
Da finden sich vor allem im Oldie-Bereich auch im Oldie-Bereich einige, bei dem du am Ende jetzt dastehst und voller Entsetzen oder Freude oder Ernüchterung feststellst, dass du eigentlich die ganze Zeit ja die B-Seite eigentlich spielst. Ich glaube, bei Elvis vor allem gibt es einige Platten. Ich glaube, I Can't Help Falling in Love war auch sowas, eigentlich die B-Seite.
Und ja, richtig. Und ein anderes Beispiel ist auch noch, dass Lieder heutzutage sich zu Klassikern entwickeln, wo du sagst, das ist der Hit, die damals gar kein Hit waren. Also die, oder kein großer.
Ja, aber ist das für dich, wirklich so, ist das für dich jetzt ein One-Hit-Wonder?
Naja, wenn es keine andere Single gab, außer der.
Also für mich so klassische One-Hit-Wonder. So richtig klassische. Mhm. Nochmal, es gibt natürlich immer eine zweite Single und auch die war damals garantiert in den Charts und jetzt, wir werden natürlich jetzt an dieser Stelle auch wieder googeln während dieser netten Sendung. Also klassisches One-Hit-Wonder für mich, ich lasse ihn jetzt einfach schon mal raus, ja, ist für mich einfach zum Beispiel Lou Bega.
Okay.
Klassisches One-Hit-Wonder. Lou Bega, so. Absoluter Welthit, war irgendwie damals, glaube ich, das Ding, der erste Welthit aus Deutschland seit Modern Talking, war damals eigentlich überall Platz 1 der Charts, Doppelplatin, Diamantfach, dreifach Platin in Deutschland damals. Und jetzt die entscheidende Frage, wie hieß die zweite Single?
I Got a Girl.
Ach Gott, du weißt es sogar wirklich.
Ja, I Got a Girl und Coca-Cola gab es noch. Aber das ist genau das. Also bei Lou Bega fallen mir jetzt zumindest noch die Singles ein. Ja? Aber fällt dir die zweite Single von Natalie Imbruglia Torn ein? Hatte die überhaupt eine? Keine Ahnung.
Ja, aber das sind ja genau diese Dinge. I Got a Girl, gut, da gebe ich dir sogar recht. Also ich habe es jetzt zwar nicht hier, aber jetzt, wenn wir jetzt darüber reden, ich komme, ja, stimmt schon. Aber auch da, wenn du dir so mal bei Wikipedia, bei Lou Bega anguckst, wie gerade erwähnt, Deutschland, Österreich, Schweiz, England, überall mindestens mal einfach Platin, in USA auf Platz 3 und die zweite Single dann ums Platz 19. Da ist und überhaupt gar kein Symbol daneben.
Und dann das Promi-Dinner auf Vox. Ja?
Ja, aber das ist so für mich die Verkörperung des One-Hit-Wonder.
Ja, ist richtig. Und wenn ich an Lou Bega denke, denke ich dann auch gleich an Los del Rio. Mhm. Macarena war noch größerer Hit weltweit. Also ist, glaube ich, sogar die weltweit erfolgreichste Single, die in, also weltweit am längsten in den Top 10 war, in allen Ländern so.
Wir müssen ja auch gleich mal dazu sagen, wenn wir jetzt über zum Beispiel Lou Bega reden und sagen, so die Verkörperung des One-Hit-Wonders, das ist jetzt ja auch gar nicht negativ gemeint. Also, mhm. Ich denke, der ist da auch wahrscheinlich schick mit. Der wird ja wissen, dass er jetzt hier nicht den gleichen Status hat wie ABBA.
Oder Prince.
Oder Prince.
Ich glaube, der hat als Produzent dann noch ein paar Sachen gemacht, aber ja. Macarena, genau. Wie gerade schon gesagt, Natalie Imbruglia. Es ist lustig, wenn ich von einem, also mir fallen dann immer so Lieder ein, die da irgendwie zusammengehören. Ne? So wie du gerade gesagt hast, Mambo Number 5, dann ist mir gleich hier Macarena eingefallen. Und wenn ich Thorn sage, fällt mir sofort Lisa Loeb ein. Ich weiß nicht mehr, wie der Song hieß. Ich weiß nur noch, dass sie eine Brille hatte. Ein Riesenhit in den 90ern.
Du, das ging an mir vorbei, glaube ich.
Google doch mal, du hast das doch eh offen.
Ich habe jetzt gerade bei Natalie Imbruglia geguckt. Da ist es wirklich bitter. Also,
die ist süß.
Ja, süß ist sie definitiv. Aber ja. War übrigens auch ein Cover. Sehe ich hier gerade. Original von Liz Sørensen Brent. Steht hier. Müssen wir uns mal anhören. Ist das was für unsere Spotify-Playlist? Also Thorn war in Deutschland auf Platz 4. Nicht mal auf der 1. Siehst du mal. Goldstatus. Österreich 3, Schweiz 2 Goldstatus, England 2 Doppelplatin, USA nur Platz 42 und in Australien, ihrer Heimat, auf Platz 2. Also so ein richtiger Oberknaller war das Ding jetzt nicht.
Komisch, weil das Lied ist vollkommen präsent in meiner Erinnerung.
Ja, stimmt.
War auf Heavy Rotation auf jeden Fall.
Zweite Single war dann Big Mistake. Die hat es bei uns gar nicht in die Charts geschafft. Ja. Krass eigentlich.
Kennst du die deutsche Originalversion von Thorn?
Ja,
Roland Kaiser mit Ausgebrannt und leer.
Ihr wisst es ja nicht, das ist so ein Hobby von Dominik. Er hat immer die deutschen Originalversionen zu.
Oh Gott. Also das ist natürlich nicht die Originalversion. Das ist ein Running Gag. Es gibt so viele Schlager Coverversionen von aktuellen Hits. Und dann sagen wir halt immer, es gibt auch eine deutsche Originalversion davon.
So, pass auf. Ich habe jetzt hier, jetzt bin ich mal dran. Pass auf.
Bitte.
Ich habe auch ein typisches One-Hit-Wonder aus den 90ern. Chumbawamba Tub Thumping.
Das ist jetzt genau so ein Ding. In der Wahrnehmung, der einzige Hit, natürlich One-Hit-Wonder, ist aber eine Riesenband in Punkkreisen, hat Riesenkonzerte auch heute noch, hat Massenalben verkauft. Kennt aber, also wenn du die Musik nicht hörst, diese Ska-Punk-Geschichten haben halt nur einen Hit. Ist aber tatsächlich eine Albumband.
Also Chumbawamba Tub Thumping 97 war nur in England und in den USA in den Top 10.
Okay. Das ist tatsächlich so, dass ich glaube, wir sind geprägt durch MTV und Viva. Weil das Lied lief da auch auf Heavy Rotation und dann haben wir den Eindruck, das war ein Riesenhit dabei, war es das vielleicht gar nicht.
Und wenn wir schon beim Thema Alben sind, von wegen Albenband, nur ihr Album eben aus dem Jahre 97, Tub Thumper, hat es in die deutschen Charts geschafft, auf Platz 18 damals. In Amerika dreifach Platin, in England gab es dafür Silber und war auch in den Alben Top 10 nur in Amerika.
Okay.
4 Alben haben sie gemacht.
Die gibt's noch, oder? Ja, soweit ich weiß, gibt's hier noch.
Nee. 2012 aufgelöst. So.
Lustig. Was auch noch eine Frage ist, die wir vorhin stellen mussten, wegen diesem One-Hit-Wonder-Ding. Es gibt ja ganz viele Projekte von großen Musikern, wo wir gar nicht merken, wer dahinter steckt. Also ein Riesenbeispiel ist Fatboy Slim, ja. Der haut ja ein Projekt nach dem anderen raus, zumindest hat er das früher gemacht, immer mit einem anderen Namen und das sind dann alles One-Hit-Wonder. Dabei ist es immer derselbe Musiker. Also der Typ war ja.
Wobei man natürlich schon dazu sagen muss, dass jetzt Fatboy Slim das Hauptprojekt von Norman Cook ist, ne?
Genau, richtig gesagt ist Norman Cook. Ist der Musiker. Mit Fatboy Slim hat er halt mehrere Hits gehabt. Aber der hat ja ständig die Mighty Dubcats zum Beispiel, also das sind alles Projekte, die er rausgehauen hat, hatte dann damit einen Hit und hat es dann beerdigt und hat irgendein neues Projekt gestartet. Sind es dann One-Hit-Wonder?
Ist, theoretisch ja.
Ja, ne?
Würde ich aber da jetzt vielleicht gar nicht so sehr unbedingt vergleichen, weil das geht jetzt schon wieder wirklich mehr in die Projektrichtung. Also ein One-Hit-Wonder ist vielleicht dann doch mehr eine Band.
Warum ich da drauf gekommen bin, ist, weil Video Killed the Radio Star von den Buggles oder Buggles ist auch so eine Geschichte. Ist ein klassischer One-Hit-Wonder, aber soweit ich weiß, steckt da auch so ein Musiker dahinter, der noch mit anderen Projekten und Bands Hits hatte. Also deswegen bin ich da gerade drauf gekommen. Aber das ist ja wohl auch ein riesen One-Hit-Wonder gewesen. War in Österreich und der Schweiz auf 1 und in Deutschland auf 2.
So, ich habe noch einen.
Bitte.
Die Four Non Blondes.
Richtig.
What's up?
Spaceman hieß die zweite Single, ne? Glaube ich. Richtig?
Du warst einen Mist, mein lieber Herr Gesangsverein.
Auch da ist so Sache Linda Perry, also die Sängerin von Four Non Blondes. Ja, ein One-Hit-Wonder, aber inzwischen Hauptproduzentin von Pink und massenhaft Hits. Ne?
Super also, erfolgreich. Ist da als Produzentin sehr aktiv. Witzigerweise aber, ich fand es zum Beispiel bei der Band, finde ich so krass, die kennst du halt von der einen Single und denkst dir so, naja, gut, na, das ist jetzt hier irgendwie die Riesengeschichte und tolle Band, die waren bestimmt jahrzehntelang. Sie haben genau ein Album gemacht. Und dieses Album war super erfolgreich. Bigger, Better, Faster, More. Dreifach Gold in Deutschland. Doppelplatin in Österreich, der Schweiz. Gold in England, Platin USA.
Das ist auch eine Nummer, die man heute immer noch gerne spielt.
Genau. Und genau 5 Singles. Eine davon übrigens Dear Mr. President.
Echt? Also das ist ein Cover, das Pink dann nochmal neu aufgenommen hat?
Ich bin aber jetzt mal Wahnsinn. So ganz ehrlich, ich kenne es jetzt nicht, aber nachdem ja sie die Produzentin ist von Pink und ist es doch naheliegend, oder?
Das ist ja, wahrscheinlich ging es dann da um einen anderen Präsidenten, oder? Ich weiß nicht, wie
er die auseinander sind. Ich lese gerade mal nach. Ja, aber da steht, also da gibt Wikipedia jetzt nicht viel her. Steht jetzt ein offener Brief an George W. Bush. Ob das jetzt miteinander was zu tun hat, ich habe keine Ahnung. Wir müssen uns mal anhören. Ich will jetzt auch nichts behaupten.
No? Worüber wir kurz reden können, sind diese ganzen Casting-Show-Gewinner.
Lass uns doch mal in den 90ern bleiben. Ich habe noch so viele Titel hier stehen. Ich habe noch so eine Kapelle.
Ich wusste nicht, dass wir chronologisch vorgehen, Tobi.
Nee, aber weil ich jetzt halt hier gerade so, ich habe hier gerade so eine Liste gefunden. Early 90s, Early 2000s, One-Hit-Wonders. Und da sticht mir jetzt schon eine Kapelle wieder ins Auge. Müsste es da eigentlich draufkommen? 90er.
Nö, es gibt so viele in den 90ern. Also das hell sehen kann ich nicht.
Die Hansons.
Bob. Da weiß ich tatsächlich nicht mehr, wie die zweite Single ist.
Hammer gleich.
Aber auch da kann ich eine Geschichte zu erzählen. Also die Hansons sind tatsächlich immer noch aktiv und haben in Indie-Rock-Kreisen sich auch sogar einen recht guten Ruf erspielt. Und sie tauchen im Video von I Kissed a Girl auf. Da gehen die am Schluss von der Party raus in den Garten und da ist so eine Gartenparty. Und die Band, die da spielt, das sind die Hansons.
Die Hansons Singles, die zweite Single hieß Where's the Love?
Keine Ahnung, dachte mir nichts mehr.
Also die Nummer war wirklich überall auf der 1.
Und also Bob ist auch super. Ist auch eine super Nummer.
Where's the Love war dann nur noch Platz 52.
Von Bob, wie gesagt, mir fallen dann immer an, fangen mir die Crash Test Dummies mit ein.
Ja, auch das definitiv.
Da weißt du ja die zweite
Single. Nach wie vor für mich eine der komischsten Texte der Welt.
Aber die Band hat irgendwie, die sticht raus, dadurch, dass der Sänger so eine scheiß tiefe Stimme hatte. Also irgendwie finde ich die ganz nett.
Zweite Single damals. Hieß
God Shuffled His Feet.
Nein, das war die dritte. Ach, also verdammt. Streng genommen war sogar die fünfte Single. Und die Single nach war dann Afternoons and Coffee Spoons.
Ja, richtig.
Ja.
Stimmt.
auch überhaupt nicht mehr erfolgreich. Also das war auch einfach so ein Peak. Ist immer so schön zu sehen, wirklich ein Peak. Und das war's dann.
Gibt's die noch? Das finde ich auch immer ganz spannend. Also oft lösen solche Bands sich dann auf und 10 Jahre später wieder kommen sie dann wieder zusammen, weil sie nicht wissen, wie sie sonst Geld verdienen sollen und spielen dann auf irgendwelchen Brauereifesten.
Ja, also anscheinend schon, aber so unter ferner Liefen, also alles ja gut, aber letztes Live-Album 2011 und Studioalben 2010.
Okay.
Ich hätte hier noch zum Beispiel die Spin Doctors.
Geile Nummer.
Total.
Und da hieß die Kryptonite? Zweite Single?
Das war das Album.
Jimmy Olsen Blues?
Das stimmt. Sieger, was ist denn mit dir los, ey?
Ja, es wird wieder Leute geben, die behaupten, ich würde googeln. Aber nein, ich weiß das tatsächlich. Nee,
also ich muss wirklich jetzt dazu sagen, ich bin derjenige, der googelt, um es nachzuprüfen. Dominik googelt nicht. Höchstens er hat es einfach offen und ich sehe es nicht.
Nein, das weiß ich. Das liegt aber daran, das Album habe ich wirklich rauf und runter gehört. Das ist echt eine coole Nummer gewesen. Mhm.
Auch hier jetzt so ein Projekt, das ist genau das, was du vorhin angesprochen hast, und da gab es ja wirklich die Geschichte dazu, dass diese Jungs sich überlegt haben, wie nennen wir uns, und haben dann so irgendwie ein Stochastik-Computerprogramm befragt nach Wörtern, die besonders toll ankommen, und rausgekommen ist dann als Projektname Eiffel 65.
Okay, das war ein Italiener, richtig? Genau. Ja, das ist lustig, weil ich habe gerade, wollte ich sagen, dass die meisten Songs, über die wir hier reden, eigentlich geile Nummern sind. Vielleicht außer Mambo No. 5, was ja einen Trash-Faktor hat. Aber Blue ist halt irgendwie schrecklich.
Oh, na ja.
Ist halt eine 90er-Trash-Nummer, aber es ist kein guter Song.
Es war halt damals ein guter Song.
Punkt. Nee, war es auch also, nicht. Es war schon damals kein guter Song. Nee,
ich finde, es hat damals da reingepasst, damals zusammen, auch wenn wir schon dabei sind. Ne? Wenn du sagst, dir fällt der Nummer immer dazu ein, Ann Lee Two Times. Es war damals die gleiche Zeit. Beides One-Hit-Wonder.
Aber war nicht so ein großer Hit wie Blue.
Weiß jetzt gar nicht.
Also das ist auch so ein Phänomen. Es gibt ja von so One-Hit-Wondern, was ich vorhin gesagt habe, ne? Erstmal auflösen, dann irgendwann, vielleicht gibt es sie wieder oder so. Und ganz oft gibt es dann noch den 2000er Remix oder so. Und der ist meistens ganz schrecklich gewesen.
Gab es tatsächlich hier im 2009 gemeinsam mit den DJs from Mars.
Ja, gut.
Blue, nee. 2009 gab es da.
Ein Song aus Deutschland, den ich wirklich einfach nicht mag. Ganz schrecklich finde, aber ein Riesenhit, Fool's Garden. Lemon Tree.
Ich liebe ihn.
Ich hasse ihn.
Ich liebe ihn.
Ich finde ihn schrecklich.
Hat sich tatsächlich neulich sogar im Zauberberg jemand bei mir gewünscht, und zwar eine Gruppe Mettler.
Jawohl.
Die Jungs standen da im Iron Maiden Shirt, Haare offen, am Arm die Bänder der letzten 20 Jahre Festival, und dann, ey, mal eine Frage, hast du was von Maiden da? Ich sag, nee, nicht so.
Das ist doch gelogen. Du hast doch was von Maiden da.
Nee, habe ich wirklich nicht. Echt, ich habe, glaube ich, jetzt was. Ich habe, glaube ich, jetzt. Nee, Manowar habe ich. Ist ja wurscht jetzt. Auf jeden Fall meine ich es. Habe ich nicht. Heute ist 90er, gell? Ja. Dann spiel doch mal Lemon Tree. Geil.
Jeder Mettler kennt Lemon Tree.
Anscheinend.
Anscheinend.
Jeder Mettler kennt Lemon Tree. Ja. Und da gibt es auch eine sehr schöne. Kennst du diese. Eine Neuauflage von Lemon Tree von Jan Böhmermann.
Die 90er, dieses 90er Ding, das Video ist großartig.
Sensationell.
Also, das ist natürlich ein neuer Text, also kurz zur Erklärung, ist ein neuer Text darüber. Er erzählt seinem Sohn, was in den 90ern so alles abging. Und in dem Video tauchen so viele 90er-Stars auf, Dr. Alban, und alle halt, also nicht irgendwie von damals, sondern neu gedreht, ne? Aktuell gedreht. Oli P. Ist mit drin. Sehr schön. Also, coole Sache, kann man sich als 90er-Fan gerne mal anschauen oder als Kind der 90er.
Ich habe tatsächlich die Jungs von Fool's Garden mal interviewen dürfen. Und das ist echt, also das war schon krass, wenn du mal so mit denen dann so gequatscht hast, auch so, was da damals, das war ja auch so ein Welthit einfach. Lemon Tree, Fool's Garden, absoluter Welthit.
Ehrlich? Ich dachte ja, nur in Deutschland, Österreich, Schweiz.
War wirklich überall. Nee, die waren auf Konzerttour damals in Russland und wurden mit Polizeieskorten in die Stadien gefahren. Also die haben mir da wirklich strange Geschichten erzählt.
Die waren übrigens auch so eine Band, die sich aufgelöst haben und dann wieder vereinigt, nachdem sie gemerkt haben, dass sie nichts anderes können.
Na, alles richtig coole Musiker, definitiv. Ich habe dann, glaube ich, da vor ein paar Jahren das Album auch mal durchgehört. Das war auch gar nicht mal so schlecht, aber war natürlich jetzt nicht der Riesenerfolg wie damals. Aber die Band hat nach wie vor gespielt und war nach wie vor auf Tour. Halt wesentlich kleiner natürlich. Haben aber doch immer noch wohl so ein paar Spots gehabt, wo sie dann auch wirklich immer noch die großen Stars sind und waren. Und also wer mal Fool's Garden live sehen kann, schaut euch mal an. Die Jungs sind echt cool.
Gut. Ich fand einfach immer, der hat einen so deutschen Akzent, der Typ, wenn er Englisch singt. Und ich fand es einfach immer ganz schrecklich. Ja. Egal.
Pass auf. OMC, how bizarre.
Neuseeländer. Ne? Ja, richtig. Also dazu fällt mir ein, die wurden damals ausgezeichnet in Neuseeland, also als haben sowas wie das Bundesverdienstkreuz, ich weiß nicht, wie es in Neuseeland heißt, bekommen, weil sie so als Botschafter Neuseelands weltweiter Hit, ich glaube, es war sogar der erste weltweite Hit einer neuseeländischen Band. Und was ich noch weiß, ist, dass in dem Video waren ja drei Typen der Sänger, so eine Frau und hinten saß noch so ein breiter Typ und das war der Bodyguard vom Sänger. Das weiß ich auch noch.
Na, da schau her.
Ja, richtig.
Aber das ist auch eine coole Nummer.
Komm. Keine Ahnung.
Ja, komm das, auf.
Weiß ich nicht. Nein.
Echt nicht. Ride on.
Nee, keine Ahnung. Tut mir leid. Aber das ist auch eine Nummer, die was Eigenes hat. Finde ich super. Auch wenn heute noch mag.
Auch nur zu einem Album gebracht, die Jungs.
Ja. Ich bin wieder dran. Eine Band, von der ich immer denke, sie kommt aus einem anderen Land. Nämlich die Proclaimers. I'm gonna be 500 ja, miles.
Aber was heißt aus einem anderen Land?
Ich dachte immer, die sind aus Irland. Das Lied hört sich für mich so nach Irland an.
Zu den Proclaimers?
Ja. Also erstmal, die kommen aus Schottland. Also ja. Nochmal kurz so.
So. Jetzt wird es gleich noch peinlicher, aber ja, musst du noch was sagen, oder?
Ich weiß nicht, was die zweite Single von I'm gonna be.
Okay. Weil zu den Proclaimers, ich weiß nicht warum, aber ich habe damals gedacht, es sind Schwarze.
Ehrlich?
Ja. Wie kommst du da drauf? Weil von der Stimmfarbe her, war ich irgendwie, keine Ahnung warum. Ich habe ganz am Anfang gedacht, das ist halt so eine Band, die sind halt, ne? Und das meine ich jetzt, das hat auch nichts mit Alltagsrassismus zu tun, sondern ich habe von der Stimmfarbe her gedacht, okay, das klingt so ein bisschen black. So.
Okay.
Und dann irgendwann, aber ich hätte ja auch drauf kommen müssen, weil der Akzent ist halt sowas von überhaupt nicht black.
Nee, ist er nicht. Ne?
Und dann irgendwann sehe ich halt so eine Doku und denke mir so, was sind denn das für drei so Typen da, diese Studenten mit Brille und dann das sind die Proclaimers. Ach ja, siehst du mal.
Waren die nicht nur zu zweit?
Ja, also zu zweit, auch wurscht. Ich liebe die Nummer.
Ich auch. Und natürlich fällt mir da sofort die großartige Szene aus How I Met Your Mother ein. Kennst du die?
Ja, klar.
Wo sie eine ewig lange Autofahrt haben und die Kassette hängt und die können nur entweder keine Musik hören oder dieses eine Lied. Immer wieder das eine Lied.
So, ja. Pass auf.
Jetzt.
Zwei Nummern, die ich damals am Beginn der 2000er total cool fand. Weniger was für die Disco, waren halt so Radionummern, die sind damals auch auf Gong gelaufen. Einmal Vanessa Carlton, 1000 Miles.
Mhm.
Tolle, schicke junge Dame am Klavier.
Fällt mir nichts zu ein. Ja, gibt's, kenne ich.
Und The Calling Wherever You Will Go.
Das kenne ich, glaube ich, gar nicht. Also zumindest jetzt nicht, ohne es zu hören.
Das kennst du. Das ist auch ein ganz total süßer Typ, dieser Alex Max. Und dann hat es nicht geklappt mit The Calling. Dann gab es mal kurz noch die Alex Max Band und dann war er weg vom Fenster. Dann können wir kurz abhandeln. Dann hätte ich noch einen, der zwei Hits zumindest hatte. Und da weißt du definitiv was dazu. Eagle-Eyed Cherry.
Ja, einer aus der Cherry-Familie, zu dem auch Nene Cherry gehört. Und
Cherry Coke.
Mag ich übrigens. Und die Titio gehört da auch dazu, zu der Cherry-Familie.
Und ganz aktuell auch Mabel.
Auch Cherry. auch Cherry.
Die Tochter von der Nene Cherry.
Ah, cool. Siehst du? Ja, musikalische Familie auf jeden Fall. Also Eagle Eye Cherry, Safe Tonight. Mhm. Und? Was noch?
Falling in Love.
Okay, dann ist es aber schon kein One-Hit-Wonder mehr, stimmt, weil es nun beides schon große Hits waren, oder?
Ja, es waren halt so Radiogeschichten halt, ne?
Also, ja, aber.
Das muss ja nicht unbedingt heißen, dass es super erfolgreich war. Also pass auf, ich schau mal nach.
Soll ich weiterreden oder möchtest du erstmal gucken?
Ich hab's schon. Eigentlich so gesehen war es wirklich nur Safe Tonight. Safe Tonight damals aber auch so in Deutschland nur Platz 18. Schweden, Heimatland auf der 2, Amerika 5, UK 6. Die zweite Single war When Mermaids Cry. Die kam bei uns gar nicht in die Charts. Und dann kam Falling in Love Again, 98. Und es war bei uns nur in den Charts jetzt Platz 81.
Echt? Ja, das haben wir dann wieder. Das, ne? Im Radio lief es auf jeden Fall öfter. Also 80er, Dead or Alive, You Spin Me Right Round.
Ja, sowas von One Hit Wonder.
Und so ein schöner Mann in den 80ern. Und ey, ohne Scheiß, das ist so gruselig, dieser Sänger, wie der am Ende ausgesehen hat. Ich weiß gerade leider nicht mehr, wie er heißt. Andy Pohl wüsste das jetzt wieder. Also, wenn du mal sehen willst, wie Schönheitsoperationen go wrong, dann schau dir bitte mal Fotos vorher, nachher von dem Sänger von Dead or Alive an. Coole Nummer auf jeden Fall. Und 79, The Knack mit My Sharona. Über die weiß ich, die wurden damals in der Presse total hochgejubelt und ey, die nächste Band, die wurden so als die nächsten Beatles gehandelt. Ja,
okay.
Müssen aber, also ich habe mal eine Radioreportage gehört, die müssen so scheiße arrogant gewesen sein und so Wichser einfach, dass die tatsächlich so darüber, dass keiner mehr Bock hatte, mit denen zu arbeiten. Und dann One Hit Wonder, fertig, aus, das war's, tschüss. Von wegen nächsten Beatles und so.
Ich hätte hier noch ein Überhit.
Jetzt.
Weedus, Teenage Dirtbag.
Okay, richtig, geile Nummer. Und da war die zweite Single ein Cover von Erasure.
So, tatsächlich, warte mal. Jetzt bin ich gespannt, erzähl.
I'm so in love with you. Wie hieß denn die Nummer? Auf jeden Fall eine Coverversion von, wie hieß sie denn? Du liest doch da, sag mal.
Also, im Jahr 2000... Teenage Dirtbag. Also, seit das übrigens auch mal geklärt, ist kein 90er-Titel. Wird immer wieder auf einer 90er gespielt oder gewünscht, ist kein 90er-Titel. Punkt. Erstveröffentlichung 17. Juli 2000.
Das Thema haben wir schon öfter gehabt, Lieder, die gefühlt ins andere Jahrzehnt gehören.
Das stimmt, aber 17. Juli, weißt du, wäre das jetzt der 5. März? Meinetwegen, aber nicht der 17. Juli. So,
okay.
Also, 17. Juli 2000. War Platz 2 in Deutschland, Platz 1 in Österreich, Platz 3 in der Schweiz. In Amerika gar nicht in den Charts anscheinend. Und in England auf Platz 2. Die zweite Single hieß A Little Respect.
Genau, und das ist eine Coverversion von Erasure.
Aber wie krass ist denn das jetzt eigentlich, dass die Jungs aus den Vereinigten Staaten stammen und das Album war auch in den Charts, aber die Singles wollte irgendwie da drüben keiner hören.
Ja. Tja, schade. Aber eigentlich. auch schöne Nummer einfach.
Ja.
Also super. Und dieses zweite Single ist eigentlich auch echt cool. Also die gefällt mir.
Ich habe hier noch was. Und zwar Sixpence None the Richer, Kiss Me.
Ja, auch so eine Radionummer.
Ja. Fällt mir aber damals nicht so ein. War aber damals sehr erfolgreich. Die Single.
Jetzt. Die war aber das ist auch so eine Radionummer, also das spielst du auch nicht, oder?
Nee. Also, nee. Das war für mich immer so ein bisschen, war glaube ich sogar das gleiche Jahr, gleiche Zeit mit No Doubt, Don't Speak. Ist mir dann Don't Speak schon lieber. Und die spiele ich zum Beispiel auf einer 90.
Das ist aber kein One-Hit-Wonder.
Ja, und das ist nämlich jetzt genau der Punkt. In dieser ollen Liste, die ich habe, steht es drin. Und das ist ja komplett bescheuert, weil ich meine, also No Doubt hatte ja so viele Hits.
Ich habe ja auch eine Liste offen und da habe ich jetzt, ich bin da drüber gegangen, weil ich ja manchmal da denke, fangst du fast dir ans Hirn, ja?
Ja.
Also hier steht in dieser Liste steht drin Nazareth, also Nazareth als One-Hit-Wonder. Hier steht drin Aha als One-Hit-Wonder.
Ah ja, alles klar.
Also never ever. Da fallen mir auf Anhieb 5, 6, 7, 10 Hits ein. Passe mal auf. The Verve mit Bittersweet Symphony. Ganz bittere Geschichte. Das ist ja dieses berühmte Streicher-Ding, was da gesammelt ist. Das ist aus einem Rolling Stones-Song, der heißt The Last Time. Ich kenne den gar nicht. Und die haben tatsächlich damals den Streit verloren und die ganzen Einnahmen, Werbung, Singleverkäufe, alles ging komplett an die Rolling Stones. Die haben mit dem Song keinen Cent verdient. Und der Sänger, ich glaube Richard Ashcroft heißt der, der hat dann gesagt, also wenn unser Song ein Rolling Stones Song ist, dann ist es der beste Song, den die Rolling Stones hier geschrieben haben. Ja, aber das ist bitter. Du hast einen echt riesen Hit und verdienst keinen Cent damit.
Ich bin gerade noch mal in den 80ern. Ich hätte noch anzubieten, die Dexys Midnight Runners. Come on, Eileen.
Ja. Ich weiß nicht, ob das Lied davor oder das Lied danach noch ein kleiner Hit war. Bei der Band war es so, dass die auch von der Presse sehr hoch gelobt wurden. Und das Come on, Eileen war auf einer EP drauf. Und die hat sich super verkauft und hat riesen Kritiken bekommen. Alle haben gesagt, wow, was für ein neues, großes Ding. Und das Album, das dann kam, ist völlig gefloppt. War wohl auch nicht mehr so toll.
Ja, gut, wird hier als Studioalbum geführt. To Rye Eye. Aus dem Jahr 82. Was hätte ich noch? Ich hätte zum Beispiel noch Soft Cell, Tainted Love.
Ja, weiß ich auch nicht, ob ich die Band als One-Hit-Wonder bezeichnen würde. Tainted Love ist übrigens auch ein Cover. Das ist eine schöne Geschichte dazu. Also das Original ist so eine Soul-Nummer, habe ich gespielt, kommt jemand an und beschwert sich, warum ich immer so scheiß Cover-Version spiele, ich soll bitte das Original spielen.
Das Original ist dann von wem?
Ach, frag mich nicht, irgendeine schwarze Sängerin war das. Gloria, ich weiß es nicht. Du kannst mir das doch bestimmt sagen. Es ist immer, wir glänzen hier wieder mit Halbwissen. Das ist eine Coverversion von, jetzt muss ich googeln.
Ich könnte schnell noch einen raushauen.
Mach mal.
Michael Sambello.
Sag ich nicht. Gloria Jones, Entschuldigung, hieß das Lied, die Sängerin.
Kenn ich nicht.
Ist eine Michael super Sambello? Schöne Nummer.
Michael Sambello kennst du doch.
Nee.
Maniac.
Ah, ja, okay. Ja, das Lied kenne ich, aber dass der Typ so heißt, hätte ich jetzt gerade tatsächlich nicht gewusst.
Also so richtig One-Hit-Wonder.
Ist das nicht auch aus einem Film?
Ja, klar. Schon.
Welcher? Footloose? Nee, welcher war es? Flashdance. Flashdance, richtig?
Das kommt, glaube ich, sogar hin. Ja, falscher Fuß, ne?
Neuere Zeit. Somebody that I used to know.
Total.
Gottier, wie hieß der? Gottier?
Genau, also ganz kurz war aus dem Soundtrack zu Flashdance Maniac.
Flashdance. Ja.
Gottier, absolut. Ich kann mich erinnern, ich habe mir damals voller Überschwang, das war noch die Zeit vor Spotify, da habe ich mir ganz gerne noch Alben gekauft, die mich Alben interessiert haben und mir danach dann definitiv oft genug den Arsch zu beißen, mir zu denken, was hast du da jetzt wieder für einen Schrott geleistet für 10 Euro. Und das Gottier-Album war da auch leider ganz vorne mit dabei.
War nicht gut?
Ich kann mich dunkel erinnern, dass es so langweilig war. Also das war so Somebody That I Used To Know war so der Knaller auf dem Ding. Und ist übrigens eine der meistgespielten Radionummern der letzten 15 Jahre.
Okay.
Also nicht nur jetzt bei uns, sondern grundsätzlich.
Ich mag die Nummer.
Also dadurch, dass ich sie ja eben auch beruflich so oft gehört habe, hängt sie mir ein bisschen raus, aber gut.
Das ist so ein Fall von, das war ja ein Song, wo jemand noch mitgesungen hat, so eine Dame, deren Name mir gerade entfallen ist. Und die hat danach Alben rausgebracht, die total zumindest in der Musikpresse total gelobt wurden und die auch zumindest Achtbarkeitserfolge damit erzielt hat.
Ja.
Und von ihm hat man ja nie wieder was gehört. Ein super Beispiel, was das angeht, ist auch Yang Dinay. Erinnerst du dich an Yang Dinay?
Natürlich.
Also kein One-Hit-Wonder, aber ihr Co-Star Sascha. Ja, Riesenstar geworden, Yang Dinay, nie wieder was gehört.
Ja gut, der zählt ja eigentlich dann so gesehen auch ein Stück weit für Sabrina Setlur. Die hat damals ja diesen Xavier Naidoo introduced bei Frei Sein. Und bei ihr ging es ab dem Punkt leider bergab, bei ihm bergauf.
Aber sie hatte ja einige Hits, also sie hat ja nicht nur...
Sie hatte einige Hits, aber bei der war es auch dann so am Ende, da so ein bisschen... Ja. Yang Dinay, Walk On By.
Ja, featuring Sascha.
Das waren noch Zeiten. Mhm. War das nicht auch Booyah Family?
Booyah Family. Booyah Family ist ja eins meiner Wunschthemen, lieber Tobias.
Ja, genau.
Das sage ich dir immer wieder. Und wir machen auch definitiv mal eine Podcast-Folge über die Booyah Family. Wenn ihr da draußen nicht wisst, wer die Booyah Family ist, macht nichts. Wir erklären es euch demnächst auf diesem Sender.
Oh, pass auf, ich habe hier einen InTouch-Artikel gefunden. Das wurde aus Walk On By-Rapperin Yang Dinay. Was wurde denn aus ihr? Ich überfliege es mal schnell.
Die hat wahrscheinlich studiert und Kinder bekommen oder Karriere gemacht.
Sie ist Diplompsychologin.
Mhm.
Da schau her.
Das war echt witzig. Also der erste Song war Yang Dinay featuring Sascha und kurz danach kam eine Single von Sascha featuring Yang Dinay raus.
Als Diplompsychologin brachte sie 2008 sogar ihr erstes Buch mit dem Titel Eine afrikanische Perspektive der Psychologie heraus.
Okay.
Super. Ach, guck.
Ey, diese Listen, ich könnte gerade kotzen, ne? Entschuldigung, hier steht tatsächlich Frankie Goes to Hollywood drin mit Relax.
Ja, ja.
Was ist denn mit The Power of Love und so? Also Entschuldigung. Also es ist doch kein
Wonder. Aber ich hätte hier zum Beispiel noch eine Nummer, die du auch überhaupt gar nicht magst. Ich feiere sie total.
Lass mich, Moment, Missing von Everything About the Girl.
Aber die ist doch super.
Ja, nee, aber die mag ich nicht. Deswegen.
Pass the chip on the left man side.
Wieso mag ich die nicht?
Ich habe immer gedacht, die magst du nicht.
Na, das ist das. Hallo, da geht's ums Kiffen. Super. DJ Eddie liebt die Nummer. Grüße. Nee, super Nummer, mag ich. Aber auch natürlich One Hit Wonder.
Ja, und bei Everything But The Girl, da ist es jetzt ja zum Beispiel so, dass da natürlich danach die Protagonisten ordentlich Karriere gemacht haben.
Ja? Ja. Weiß ich
also,
nicht, erzählen.
Das war ja Ben Watt und, wie hieß sie jetzt nochmal schnell? Tracy Thorn. Ja, die waren dann solo eigentlich. Er war, ist so im Hausbereich ziemlich bekannter Produzent geworden und sie als Sängerin, naja, so mittelmäßig, sage ich jetzt mal. Richtigen Hit hat sie nicht gehabt.
Um jetzt hier nicht die ganze Zeit Lieder rauszuballern, nur pur, anderes Thema. Gibt es so eine Band oder so einen Künstler, wo du dir denkst, Mann, warum ist das nur ein One-Hit-Wonder? Also so geil.
Everything But The Girl.
Okay. Noch nee, jemand gut, vielleicht? Okay.
Theoretisch, da muss man natürlich schon dazu sagen, ich kenne jetzt von denen halt noch ein paar Singles. Aber jetzt, ja, der Oberknaller war nicht dabei. Also da ist wirklich auch, wenn du dir so die Singles anschaust, die haben echt ab seit 83 Singles rausgebracht und dann 94 den ersten echten Hit gehabt. Davor waren sie halt in England immer mal in den Charts vertreten, auch mal ein bisschen höher, aber meistens immer so im hinteren Drittel. Und dann kam halt Missing. Und Missing war halt damals einfach auch ein Todd Terry Remix. Das war halt im Hausbereich. Da hat es halt damals auch super eingeschlagen. Aber da könnte man zum Beispiel allein im Hausbereich nehmen Stardust, Music Sounds Better With You, typisches Beispiel, nehmen Mojo, Lady.
Bei diesen ganzen Hausdingern bin ich mir halt nie sicher, ob es nicht nur ein Projekt war, weil wir vorhin das Thema hatten, oder ob das eine Band war. Ja, also ganz oft stecken da ja Künstler dahinter, die da noch zig andere Sachen gemacht haben. Deswegen weiß ich das da immer nicht so genau.
Da ist es schwierig, ja.
Eine Band, von der ich mir einfach gewünscht hätte, dass sie mehr Hits hatten, weil ich die Nummer so geil und fett finde, ist EMF mit Unbelievable.
Ja.
Die hat so einen Drive und so fetten Sound, die Nummer. Sehr schön. Mag ich richtig gerne. Verstehe ich nicht, warum die nicht erfolgreicher waren.
Gebe ich dir recht. Die Weather Girls habe ich hier stehen.
Finde ich leider furchtbar, die Nummer.
Ja, gut.
Aber da ist irgendwann die eine aus, von diesen zwei fülligeren schwarzen Damen ist irgendwann eine ausgestiegen und die Tochter der anderen ist dann eingestiegen. Also ist jetzt Mutter-Tochter und nicht mehr Frau-Frau, keine Ahnung.
So.
Die spielen, glaube ich, auch auf Autohauseröffnungen inzwischen, ne? Also
zusammen mit Roberto Blanco.
Ja. War der Roberto Blanco nicht jetzt gerade auf dem Frühlingsfest oder irgendwo da? Nee, war er nicht. Irgendwo habe ich gesehen, dass der aufgetreten ist, irgendwo bei euch da in der Region.
War wahrscheinlich eine Autohauseröffnung irgendwo. Ich hätte hier noch im Angebot. Ja, krasse Nummer eigentlich. Was das für ein unglaublicher Hype damals war. Psy, Gangnam Style.
Ja, wobei ich auch glaube, also ist es nicht mehr das meistgeklickte YouTube-Video aller Zeiten.
Das meistgeklickte YouTube-Video aller Zeiten ist Despacito.
Ich glaube auch, dass der zum Beispiel in Südkorea kein One-Hit-Wonder ist. Also ich glaube, dass der da tatsächlich Hits hatte. Aber für uns ist es natürlich ein One-Hit-Wonder.
Ja, gut, natürlich.
Der war da schon bekannt. Also das war ein bekannter Musiker in seiner Hood, als er diesen weltweiten Hit geliefert hat. Glaube ich, soweit ich weiß, war das so.
Ja, es war halt damals dieser riesen Hype halt einfach, ne? Gangnam Style. Und
ich erinnere mich sogar, weil ich weiß noch genau, wo ich das erste Mal gehört habe. Da habe ich mit dir aufgelegt. Ich kannte den Song gar nicht. Und du hast gesagt, soll ich es mal probieren? Da ging es wohl gerade los mit dem Hype. Soll ich das mal probieren? Und ich so, natürlich, ich hatte keine Ahnung, wovon du redest.
Also pass auf. Hast
es dann auch gespielt und es hat funktioniert.
Ja.
Ich glaube, es war im Odeon.
Psy Gangnam Style, in Korea aktiv seit 2010. Chartmäßig hinteres Drittel. Eine Nummer war mal auf Platz 4. Und auch da, dann also wie gesagt, so Platz 90, 11, 16, 78, 81, 83, 29, ja, 79.
Auf jeden Fall kein One-Hit-Wonder.
Und dann kam Gangnam Style und Gangnam Style ging Gangnam Style. Achtung, in Deutschland 50 Wochen in den Charts, fünffach Gold, Doppelplatin Österreich, dreifach Platin Schweiz, Doppelplatin England. Fünffach Platin Amerika und auch Platz 1 in Korea. Witzigerweise in Korea mit Abstand am kürzesten in den Charts.
Ja.
13,5 Millionen Mal verkauft.
Das ist ein Wort.
So.
Für die Koreaner war das einfach nicht so ein Phänomen wahrscheinlich. Also war die waren sehr gewöhnt.
Aber er hatte tatsächlich nochmal einen Hit.
Der hat mal einen Song mit Snoop Dogg gemacht. Ist es der?
Das weiß ich nicht. Aber er hatte noch mal einen Hit. Und der war gar nicht so schlecht. Also von der Platzierung her jetzt.
Ja, nö.
Komm, weiß ich nicht. Komm, erzähl.
Weiß ich nicht.
Weiß immer alles.
Ich kann kein Koreanisch.
Gentleman.
Sagt mir jetzt echt nichts mehr.
Im Jahr 2013. Und dann war es das wieder.
Ich wollte noch gerade sagen, wer hat noch nicht einen Song mit Snoop Dogg gemacht? Also wahrscheinlich wenige.
Fragen wir mal anders. Von welchen Songs weiß Snoop Dogg eigentlich noch?
Der Typ ist einfach geil. Was ich gerade noch sagen wollte, diese One-Hit-Wonder können ja tatsächlich auch ein Fluch sein. Ne? Also, weil du immer auf einen Song festgelegt wirst. Und es gibt Bands, die damit sehr gut umgegangen sind und Bands, also ein Beispiel, der mir jetzt aktuell einfällt. Ja? Mhm. Josh mit Cordula Grün.
Mhm.
Der war ja in Österreich ganz erfolgreich damit und auch für sein Album und so. Und dann ist er irgendwann in diese Oktoberfest-Faschings-Richtung gerutscht mit diesem Song. Und ich glaube, dass er da nicht wieder rauskommt, zumindest hier bei uns nicht. Und ein gutes Beispiel auf der anderen Seite ist Donicke mit dem Fliegerlied. Die haben ja immer, sie sind nie aufgetreten auf irgendwelchen solchen Veranstaltungen, weder im Fernsehen noch sonst was, weil sie gesagt haben, wir sind eine Kinderband. Also die machen ja Musik für Kinder eigentlich, so mit ganz viel bunten Kostümen und einer riesen Show auf der Bühne. die sind eine Kinderband und die haben sich immer, die sind nie im Fernsehen, nicht auf der Wiesn, auf Fasching, die haben sich da immer komplett rausgehalten und haben weiter ihren Stiefel gemacht. Die sind auch nicht auf irgendwelche großen, so The Dome oder so gegangen, obwohl sie eingeladen waren. Ich habe gesagt, nein, machen wir nicht, wir sind eine Kinderband. Und ich glaube, dass denen der Song nicht geschadet hat. Also, die machen weiter ihr Ding und die kriegen immer noch ganz viele Kinderkonzerte voll. Ich glaube, dass anderen Bands, die dann irgendwann so festgelegt sind auf ihr Teil und darauf auch so rumreiten, weil sie zigfach im Fernsehen sind mit dem Song, dass für die das dann, die kommen da einfach nicht mehr raus, die Leute.
Ich habe damals sogar mit Donikel mal ein Interview gemacht. Mhm. Und da hat man mich jetzt genau das Thema, dass ich hatte das ja auch so gar nicht auf dem Zettel, damals noch keine Kinder gehabt. Und deswegen hat mir das jetzt nicht so viel gesagt. Und das hat er mir damals aber auch bestätigt. Die Nummer gibt es schon ewig, die gab es schon seit 2001, glaube ich, oder sowas. Also das Fliegerlied, das war jetzt gar keine neue Nummer von ihm. Die hat dann bloß irgendwie sowas so Fredel und die Waldzipfel oder wie halt diese ganzen Kapellen dann immer heißen, die Nummer halt entdeckt. Oder waren es die jungen Klostertaler oder keine Ahnung. Und wollten die Nummer dann covern und haben halt bei ihm dann so angefragt. Und also ich muss das jetzt auch wieder halb wissen, das ist schon so lange her jetzt, aber ich glaube, es war dann irgendwie auch so, dass er eigentlich hätte mit draufstehen sollen als Produzent und oder als Komponist, als Komponist. Und also da gab es dann auch irgendwie hin und her und da und kam dort und hast nicht gesehen, weil im Endeffekt ein Cover ist halt ein Cover. Ein Cover kannst du halt, soweit ich weiß, wenn sie das nicht geändert hat, einfach machen, ne? Deswegen haben sie jetzt von dem großen Erfolg vom Fliegerlied gar nicht so sehr partizipiert, weißt schon.
Ich dachte, das Bier war alkoholfrei, Tobias. Ja, aber ich glaube eben, dass das die schlauere Entscheidung war, wenn du als Band weitermachen willst.
Ja, ob das jetzt gewollt die schlauere Entscheidung war, weiß ich nicht. Es war halt eine gute Entscheidung am Ende des Tages. So. Und bei Josh gebe ich dir recht, er tut mir ein bisschen leid, weil wir hatten ihn ja von Gong auch da und super Künstler und wirklich ein toller Typ und aber das wird ein Problem sein und das wird ihn wirklich, glaube ich, lange, lange verfolgen und aus der Ecke kommt er so schnell einfach auch nicht mehr raus. Nee. Und es wird immer das Problem sein, dass wenn er irgendwo auftritt, dann ist doch der von Cordula Grün, spiel jetzt mal Cordula Grün und dann hast du mal schnell 10 Minuten Stimmung in der Hütte. Und danach wird es halt dann wahrscheinlich wieder mau. Leider.
Mhm. Eine andere Band, die ich ja sehr feiere, ist, glaube ich, da haben wir auch schon mal drüber geredet, wo es so ein One-Hit-Wonder-Problem gibt, das eigentlich nicht stimmt, ist die Spider-Murphy-Gang. Also wenn du dich mit normalen Menschen unterhältst, dann kommt immer nur, das sind doch die mit dem Skandal um Rosi.
Ja, aber das ist ja bei der Band jetzt echt schwierig.
Warte mal kurz, lass mich mal kurz ausführen. Und dann sagen, ich kenne von denen nur Skandal um Rosi. Und dann sagst du, du kennst doch noch bestimmt Sperrbezirk. Also die meinen, sie kennen Sperrbezirk. Du kennst doch bestimmt noch Schickeria. Ja, sing mal. Ach ja, genau. Und da gibt's bestimmt noch, und wenn du denen die Greatest Hits von der Spider-Murphy-Gang in die Hand gibst, da sind 15 Songs drauf und die meisten von denen kennen 10 von denen. Die wissen das nur nicht. Also das ist so eine typische Band, wo die Leute, ah ja, stimmt, kenne ich. Ah ja, stimmt, das ist auch von denen. Ach ja, habe ich ja ganz vergessen. Sowas kommt. Ne? Die hatten ja auch jede Menge Hits, die zumindest viele Leute vom Hören kennen. Wenn sie hören, ach ja, stimmt.
Ja, ich glaube aber, und das ist das, was ich jetzt da nur noch anfügen wollte, ich glaube, dass das mehr auch ein bayerisch-deutsches Problem ist.
Was?
Dass halt viele einfach nur Skandale im Sperrbezirk kennen.
Glaubst du, die Amerikaner kennen mehr, oder?
Nein, allein schon in Deutschland, das halt in anderen Bundesländern, wenn die singen halt bayerisch, das ist halt so.
Ja, aber die waren ja damals, also während der Neuen Deutschen Welle, nicht nur in Bayern erfolgreich, sondern bundesweit. Die sind vor ein paar Jahren mit den Höhnern zusammen auf Tour gegangen. Interessante Mischung, finde ich.
Ich war neulich in Unterhaching im Stadion beim Fußball und da wirklich mich total gefreut, als dann die Spider-Murphy-Gang lief mit Schickeria.
Die Band ist großartig.
So lockere Nummer. Ich habe das schon ewig nicht mehr gehört. Ohne Scheiß jetzt. Also ich habe mir dann da nämlich wieder gedacht, so, ich glaube jetzt tatsächlich, Das ist halt, also ich finde, es ist so ein bisschen das Problem, dass dadurch, dass sie da eben bayerisch singen und Skandal im Sperrbezirk, Schickeria, das hat halt leicht diesen Bierzelt-Touch. So, also in so einer richtigen, oder in so einer NDW-Runde auf einer 80er-Party finde ich es halt, ich will nicht sagen schwierig, aber...
Also erstmal, die Spider-Murphy Gang waren ja nie NDW, die waren nur im Rahmen der NDW erfolgreich, aber ist ja keine NDW-Band. Und das ist einfach eine Rock'n'Roll-Band und die funktioniert heute einfach immer noch genauso, wie sie früher funktioniert hat. Das ist eine Rock'n'Roll-Show und ich liebe die Band. Einfach geil. Und das Lustige, also wir müssen jetzt nicht über Spider-Murphy Gang reden, aber ganz kurz, das Lustige ist, bei Spider-Murphy Gang gibt's, ich war schon auf sehr vielen Konzerten und es ist ein Riesenunterschied, ob du in ein Bierzelt gehst, wo die gebucht sind für den Abend, oder ob du auf ein Konzert gehst, wenn die auf Tournee sind. Mhm. Weil das ist genauso, wenn die im Bierzelt spielen, hast du noch 5 Minuten den besoffenen Typen vorne an der Bühne stehen, der sagt, ey, spiele mal Rosi! Ja? Und auf einem normalen Spider-Murphy-Gang-Konzert sind halt Leute, die Band kennen und die alle Lieder mitfeiern und mitsingen können. Und das ist echt so von der Stimmung her ein Riesenunterschied. Das eine ist ein Bierzelt und das andere ist ein Rock'n'Roll-Zelt. Okay, Tobi, lebst du noch?
Oh ja, ich habe dich gerade mal kurz runtergeworfen, aber ansonsten...
Das macht nichts, mir ist nichts passiert.
Ist dir wehgetan, Dominik? Nee.
Nein, alles gut.
Ja. Red mal weiter, ich bück mich mal kurz.
Okay, dann mache ich mal kurz schnell noch ein paar Sachen, die mir einfallen. Pump Up the Valium von Mars.
Mhm.
War so die erste Sample-Pop-Nummer, die so erfolgreich war in den 80ern. Auch nie wieder was gehört von denen.
Pump ab das Bier, pump es ab.
Okay, aber so eine Spaß-Cover-Version Werner. Ich glaube, der hatte gar keine zweite Single. Polarkreis 18, allein.
Oh ja, stimmt. Hm? Stimmt. Da kam wirklich gar nichts mehr, hast recht.
Peter, Björn und John, Young Folks.
Mhm.
Wobei die, glaube ich, auch albumtechnisch gar nicht so unerfolgreich sind.
Ich habe auch noch was. Haiduchi.
Haiduchi, Pastiduchi, ich erkenne dein Muster.
Ja, genau. Haiduchi, Drago Sea Dintei.
Das kannst du mir jetzt erklären, warum es das von Ozone und von Haiduchi gleichzeitig gab und auch gleichzeitig in den Charts war und so. Selbe Nein. Song, zwei Bands.
Ich weiß nur, dass wir bei Gong damals uns dazu... entschlossen haben, Haiduchi zu spielen und nicht Ozone. Warum das aber so war, ich nehme halt mal einfach an, dass da wahrscheinlich zwei Typen waren, die den Song geschrieben haben und konnten sich wohl nicht so richtig dann, ja, oder vielleicht hat auch einfach da einer die Rechte an diesem Song verkauft und dann fanden die es irgendwie geil und dann beide den Song so sich unter den Nagel gerissen. Ich kann es dir nicht sagen. Was steht denn hier? Keine Ahnung, hier steht jetzt. Das sind alles so, das müssen wir im Vorfeld mal abklären, sowas.
Müssen wir?
Ja, keine Ahnung. Weil,
ne, dann würden wir uns ja vorbereiten, das machen wir doch nicht.
Dragostea Dintei, moldauisch-rumänisch, etwa Liebe aus dem Lindenbaum.
Ach, da, wie schön. Hier steht jetzt zum Beispiel noch in einer Amazon. Wir machen keine Werbung. Es gibt natürlich auch noch Otto und andere Versandhäuser. In einer Amazon-Liste One-Hit-Wonder steht Mr. Big drin und das kann ich nicht unterschreiben. To Be With You ist kein One-Hit-Wonder. Wild World ist kein One-Hit-Wonder. Es ist eine Riesennummer, aber es ist kein One-Hit-Wonder. Und vor allem, also Wild World war auch ein Riesenhit. Jetzt guckst du wieder nach und sagst, es war nur auf Platz 54, aber...
Ich habe nicht geguckt. Ich lese hier immer noch, warum es diese komische Coverversion gibt von Haiduchi. Also die ist auf jeden Fall aus Italien. Da wären wir wieder bei Gabri Ponte. Und das wiederum ist der Typ, der auch Blue erfunden hat. Eiffel 65.
Okay.
Ja, keine Ahnung. Also ich nehme an, das hat halt irgend so ein Typ geschrieben. Und die Rechte ja, hat halt einfach dann der Gabri Ponte gesagt, so hey, ich mache da mal eine Coverversion davon. Also das Original in Gänsefüßchen, Original von Ozone, ist schon die erfolgreichere Single.
Also Ozone ist das Original.
So lese ich das zumindest hier.
Mhm, okay.
Ja, und Haiduchi war eben das. Also hier steht, Hier steht, neben der Originalfassung von Ozone gibt es auch eine in Italien von Gabri Ponte produzierte Fassung der rumänischen Sängerin Hiducci, welche in Italien erfolgreicher war als die Version von Ozone. Ja.
Ist Hathaway ein One Hit Wonder? Entschuldigung, ist Hathaway ein One Hit Wonder?
Hathaway, ja, finde ich schon. Dr. Alban, nein.
Nee, aber Hathaway schon. Mir fällt jetzt auch gerade keine zweite Single ein. Wahrscheinlich hatte der noch Hits, aber.
Ich gucke jetzt bei Mr. Big die Diskografie an. Wenn wir das mal geklärt haben. So, pass auf.
Du bist Singles. Voll hinterher.
Ich weiß, aber ich habe ja. Tatsächlich war Wild World nicht die zweite Single.
Nee, aber war eine erfolgreiche Single. Das meinte ich damit. Das war nicht die danach. Ich glaube, die war sogar älter, oder? War Wild World nicht älter?
Nee, war sie nicht, aber To Be With You 91. Überall Platz 1. Und Wild World 93. Mhm. Platz 24 in Deutschland.
Coverversion von Cat Stevens.
Ja, wie auch immer. Ist so. Wir haben noch einen.
Bitte.
Daniel Powter, Bad Day.
Ja.
Fand ich cool, die Nummer.
Aber auch so eine Radionummer.
Absolut.
Radiopop.
Ja.
Und jetzt muss ich nochmal zurückkommen auf die Sache, die ich vorhin mal kurz angesprochen habe. Diese ganzen Casting-Show-Gewinner. Alexander Klaas und so. Die haben ja fast alle auch nur einen Single-Hit dann gehabt und das war's. Es gibt Ausnahmen, also gerade bei Bands so Monroes oder was weiß ich was, aber gerade diese Einzelsänger hatten ganz oft nur einen Hit, oder? Sehe ich das falsch?
Ja, ich muss gerade an Popstars denken. Mhm. Monroes, No Angels, die waren noch erfolgreich und dann kamen solche Bands wie Nu Pagadi.
Richtig, großartig.
So einmal kurz und in den Charts waren.
Send mir ein Engel ist von wem gewesen? Schick mir ein Engel.
Ach Gott, wie hießen denn die Jungs? Ach.
Ich kann nicht mehr. Keine Ahnung. Auch ja. So eine Kamera. Wurscht. Das machen wir dann mal, wenn wir den Hit Me Baby Podcast machen, auf den ich mich auch schon sehr freue.
Total. Da können wir übrigens, Overground hießen sie.
Overground, richtig.
Genau, und die kamen, lass mich überlegen, nach Broses.
Ja, ich krieg das nicht mehr zusammen, ey. Diese ganzen Formate, die ganzen Künstler, die meisten hat man auch irgendwie sofort wieder vergessen. Also Alexander Klaas fällt mir noch ein, weil er der Erste war und irgendwie danach als Musical-Sänger erfolgreich. Und dann gab es noch diesen langhaarigen Martin, hieß der oder wie hieß der? Der auch mal im Dschungelcamp war.
Ja, das war aber Star Search oder wie es hieß.
Und der hatte zumindest eine sehr geile Stimme. Mhm. Ja. Und Mark Medlock ist auch eine ganz furchtbare Musik, aber das liegt an Dieter Bohlen, weil die Stimme von dem Typen fand ich immer großartig. Und ich glaube, wenn der Soul oder sowas gemacht hätte, geil. Das, was der da gemacht hat, war schrecklich.
Mir fällt tatsächlich noch eine Popstars-Kapelle ein.
Mhm.
Room 2012.
Keine Ahnung mehr.
Von denen gab es wirklich auch nur einen Hit. Haunted hieß der. Der war noch einigermaßen erfolgreich.
Keine
Monroes, die hatten allerdings dann doch schon zwei, drei Hits, glaube ich.
Hot Summer.
Und Strictly Physical.
Ja, aber Hot Summer ist eine coole Nummer.
Oh, ich habe noch eine Band.
Wir haben wahrscheinlich noch hunderte, aber...
Das wird eine ekelhafte Spotify-Playliste. Wer macht denn die jetzt wieder? Ewiges Rumgesuche.
Ich glaube, es wird eine geile Spotify-Liste. Das ist wirklich eine, die man sich anhören kann.
Ich glaube, wir sind mittlerweile jetzt bei einer Stunde 10. Wir könnten noch, wir müssen irgendwann mal einen Cut machen, glaube ich.
Ja.
Das hört sich ja kein Mensch mehr an.
Machen wir dann. Aber fallen dir noch zwei, drei Sachen an, über die du reden willst? Oder?
Also mir fällt jetzt noch eine Band ein. Crazy Town Butterfly.
Ja. Cool ist, ich mag diesen Crossover-Sound aus der Zeit ziemlich gerne. Das ist auch so eine Band, die, wenn du die so als 14-jähriges Mädchen, dieses Butterfly, cool fandest und dann bist du auf ein Konzert von denen gegangen und hast du einen Herzinfarkt gekriegt und bist gestorben. Die waren richtig hart live. Also, die haben viel schneller gespielt, als es auf der Platte war und auch die anderen Songs auf der Platte waren schneller und härter als Butterfly. Papa Roach auch zum Beispiel, die haben live richtig geknüppelt.
Also ich habe mich nur einmal bei Crazy Town oder an Crazy Town erinnert gefühlt, als wir Anfang, wann war das, 2003 in Dubai waren und da in diesem einen Hotel im Club eine Liveband gespielt hat. Das waren Kanadier und die Typen sahen halt einfach 1:1 aus wie die von Crazy Town.
Okay.
Von Kopf bis Fuß tätowiert und also es hatte halt eine gewisse Ähnlichkeit gehabt, auch vom Kleidungsstil her und so. Deswegen bringe ich das immer noch so ein bisschen damit in Verbindung. So ein Bild halt bei mir im Kopf einfach zur Nummer. Aber im Endeffekt, ja, wie gesagt, da kam ja auch nicht mehr viel danach.
Nee. Ja. Auch da, wie hieß die zweite Single bitte, wenn du gerade...
Ich hab's nie offen. Ja. Du bist doch hier unser wandelndes Wikipedia.
Nee, ich weiß es halt nicht.
Crazy Town, warte mal, ich guck. Oh, doch, die war sogar recht erfolgreich noch. Revolving Door.
Ja, richtig. Stimmt. Mag ich auch. BVSMP, I Need You.
Coole Nummer.
Habe ich als gelbe Vinyl hier rumliegen. Ja. Ich habe schon. Weißt du, was BVSMP heißt?
Nö.
Ich wusste es mal. Irgendwas mit Baby, irgendwas. Keine Ahnung. Egal. Wer es weiß, schreibt es uns in die Kommentare. Und wo kann man das machen, Tobias? Wo kann man uns kommentieren?
Oh ja, oh ja, oh ja. Also wir haben natürlich einen, jetzt kommt meine Zeit. Wir haben natürlich einen eine Facebook-Seite, wir haben eine Instagram, einen Instagram-Account unter Tanztee-Podcast. Bitte suchen und folgen, da würden wir uns sehr freuen. Da könnt ihr uns gerne schreiben, da könnt ihr gerne kommentieren. Ihr könnt uns natürlich auch abonnieren bei iTunes, bei Spotify. Da gibt es eben auch unsere Playliste immer zur aktuellen Ausgabe. Außerdem freuen wir uns natürlich auf iTunes, nicht nur über Abonnenten, sondern eben auch über Bewertungen.
Positive, also, bitte?
Positive Bewertungen, so 5 Sterne, das wäre natürlich ganz schick. Und wir haben auch eine Website, tanztipodcast.de, und da findet ihr auch die Shownotes zur Sendung.
Und die Spotify-Playliste, wir bemühen uns da immer, alle Songs, über die wir geredet haben, zum Fernseher auf Spotify sind, da reinzuknallen. Zum Nachhören beim Autofahren und so, echt ganz, ganz nett immer. Ja, Tobi, eine One-Hit-Wonder-Band, die mir noch sehr am Herzen liegt. Sin with the Bastion.
Ja, shut up and sleep with me. Come on, why don't you sleep with me?
Und warum liegen, weil ich die zweite Single total mag.
Golden Boy.
Yeah, Tobi. Du erkennt mal den Profi. Warum du legst einfach jetzt, zu viele in schwulen
Warum Klubs weiß aus. Ich jetzt die zweite Single von Sin with Sebastian?
Ja, das weiß ich nicht.
Ich hab aber die nicht
aus
mal.
Der Pistole geschossen, ne?
Also. Ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt wirklich geraten. Also ich habe das, glaube ich, irgendwann mal, das, also kann schon sein, aber dass ich es gewusst habe, ich habe die nicht mal hier. Also Sin with Sebastian habe ich, weil das ist so meine Lieblings, eine meiner Lieblings-90er-Nummern. Was kein
aber spielt man eigentlich recht selten, aber... Aber
ich, also ich habe es zumindest bei diversen 90er-Partys mit DJ Sash, zum Beispiel im Odeon damals, habe ich es immer gespielt. Das war unsere 90er-Nummer. Haben auch nur wir drauf gefeiert dann, aber es war wurscht. Wir haben immer Sin with Sebastian gespielt.
Okay. Lieder, auf die nur ich feiere beim Auflegen, Dr. Bombay mit SOS The Tiger Took My Family.
Ich auch, echt. The Tiger Took My Mother.
Genau.
Schön. Das ist ja auch mal eigentlich ein schönes Thema für einen Podcast. Lieder, auf die nur ich feiere.
Ja, da kann ich, ich habe so einen Hang zu solchen komischen Trash-Liedern, dass ich das, also den Podcast, den kann ich allein bestreiten. Ist ganz aber leider ehrlich. Kein One-Hit-Wonder, Dr. Bombay, weil der hatte noch einmal Taxi Driver in Calcutta. Das war sogar erfolgreicher, glaube ich.
Ja.
Wenn man davon erfolgreich reden kann.
Ja, jedes Kind weiß, wo es war, als es zum ersten Mal Taxi Driver in Calcutta gehört hat.
Weißt du, warum Dr. Bombay für mich einen besonderen Platz hat? Weil der Wikipedia-Eintrag
den hast zu du Dr. geschrieben.
Bombay, den habe ich geschrieben.
Schön.
Ja.
Ah, okay, da kann ich nicht mithalten jetzt. Bin ich ehrlich.
Entschuldigung, ich habe gerade mal ein bisschen Krach gemacht
hier. Aber vielleicht schreibe ich dir jetzt noch mal ein über DJ Dominik.
Das wird leider, befürchte ich, das wird wegen nicht genüger Relevanz abgelehnt werden.
Meinst du?
Ja. Aber gut. Über Jimmy Clock könnten wir vielleicht einschreiben, weil.
Ja, einen Mesha-Podcast wollen wir auch demnächst mal machen. Stimmt. Ihr könnt uns natürlich übrigens auch gerne, um jetzt mal hier endlich so einen Schlussstrich zu ziehen unter diese Sendung, mein Gott, ihr könnt uns natürlich auch liebend gerne mal Themenvorschläge schicken. Also One Hit Wonder war ja einer, den fand ich jetzt auch sehr nett, den kann man, da kann man garantiert auch nochmal Teil 2 dazu machen, allein auch so aus aktueller Zeit. Wir müssen unbedingt mal über Hit Me Baby reden. Da haben wir auch noch Neuigkeiten zu verkünden, aber das machen wir ein andermal.
Und über die Booyah-Family.
Über die Booyah-Family müssen wir reden. Wir quatschen, glaube ich, echt mal mit Wolle, ob wir auch mal über die Osterjam quatschen. Mhm. Und ja, wie gesagt.
Ja.
Also schickt uns einfach mal.
Haben wir eigentlich irgendwelche Gäste in dem Podcast? Also falls wir welche haben, hängen wir sie einfach hinten dran. Falls wir Fehler gemacht haben, machen wir wieder ein Nachgeklatscht.
Sonst, so viel nachklatschen können wir nicht, weil wir haben jetzt ja heute, wir können es ja sagen, heute ist Gründonnerstag und so viel nachklatschen können wir nicht, wenn das Ding morgen auf Sendung geht.
Naja, das kann man ja zur Not auch noch
editieren. Wir klatschen halt irgendwann
editieren.
Nach. Übrigens kann ich jetzt noch mal einmal schnell nachklatschen. Kannst du dich erinnern, wir haben in unserem 80er-Podcast habe ich doch die Meinung vertreten, dass Madonna mir irgendwie nicht musikalisch genug ist und dass sie immer ganz gerne auf Wellen mitschwimmt. Kannst du dich erinnern?
Ja.
Ja. Heute kam die neue Single von Madonna. Ne? Nennt sich Mendechin. Mhm. Ist ein Reggaeton-Stück gemeinsam mit Maluma.
Da ist er jetzt aber 10 Jahre zu spät.
Naja, Reggaeton ist, da bist jetzt du 10 Jahre zu spät. Reggaeton ist wieder der ganz heiße Scheiß. Aktuell.
Wieder?
Ja.
Furchtbar.
Ja, aber Madonna ist natürlich.
Also ich mag Reggaeton. Darum geht's nicht. Aber dass es jetzt echt tatsächlich nach so kurzer Zeit wieder relevant wird, finde ich ein bisschen schwach.
Muss ich aber Daddy Yankee beschweren, beziehungsweise bei wie hieß der andere, Fredi? Luis Fonsi.
Du, apropos Daddy Yankee, One Hit Wonder, ne? Snow Informer, ne? Hat er jetzt ja auch gerade wieder.
Ach, dann Pitbull. Hau ich nochmal ein Vanilla Eis raus.
Hat er das mit Pitbull gemacht zusammen? Oder mit Daddy Yankee?
Nee, Daddy Pitbull Yankee. War das, ne? Daddy Yankee. Pitbull. Con Calma ist mit Daddy Yankee.
Ja. Snow Informer ist absolut, kann ich leider, Vanilla Eis mit Ice Ice Baby kann ich leider überhaupt nicht als One Hit Wonder akzeptieren, weil. Entschuldigung, Go Ninja, Go Ninja, Go aus dem Turtles 2 Soundtrack, ja, und jetzt kommst du.
Das ist ein schönes Schlusswort. So.
Tobi.
Ich, also,
ja. Es war wieder wundervoll mit dir. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Aufzeichnung. Wünsche dir viel Spaß in Untereisenheim am Sonntag.
Genau, also alle nach Untereisenheim kommen.
Während ich mit Torch chille, machst du Musik mit den Partyvögeln.
Ja, so wird's laufen.
So läuft's.
Und wie gesagt, Kommentare, Bewertungen, Vorschläge für Drinks der Sendung, für Themen der Sendung, alles bitte einfach per Instagram, per Facebook, per E-Mail.
Und Kritik bitte an andypool@funkhauswürzburg.
Genau.
Der freut sich.
Das wäre das Beste. In diesem okay. Sinne, einen wunderschönen Abend noch.
Ciao.
Tschüss. So, das war's für heute. Mehr Infos über die Sendung bekommt ihr auf tanztpodcast.de. Bis zum nächsten Mal.